Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Ah, da schlägt was aus. Der Wunderbar. Frühling, die Bäume schlagen aus.
Es passt. Raus auf die Straße, so heißt eines Ihrer Lieder, Herr Kunze, und wir sind heute raus auf die Straße gegangen, um Sie zu erwischen hier im Kronzentrum in Bietigheim. Da spielen Sie heute Abend und wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen, zumindest vorab. Vielen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit nehmen, Herr Kunze.
Ich freue mich auch, denn es gibt eigentlich kaum etwas Langweiligeres im Tourleben als die Zeit vom Eintreffen im Saal bis zum Spielen. Das sind bis auf den kurzen Soundcheck ziemlich tote Stunden und Minuten und man freut sich über jede Abwechslung.
Wir werden Sie nicht ganz nehmen, denn ein bisschen Zeit verbleibt doch am Ende bis 8 Uhr heute Abend. Aber ein paar Gesprächsfetzen können wir jetzt noch liefern. Herr Kunze, Sie haben tausende von Titeln geschrieben, verfasst, Texte verfasst letzten Endes, viele davon veröffentlicht. Das ist aber am Ende nur ein Bruchteil, denn viele liegen noch in der Schublade.
Ja.
Kann es da passieren, dass man, wenn man einen Titel herauspickt aus all diesen Stücken, Sie ihn am Ende gar nicht erkennt oder zumindest den Titel nicht erinnert?
Das kann passieren, ja. Es gibt dafür berühmte Beispiele in der Literaturgeschichte. Als Tolstoi aufgehört hat zu schreiben, ist er nach ein paar Jahren Abstinenz in eine Buchhandlung gegangen, hat ein Buch genommen, aufgeschlagen und gesagt, das ist ja toll, von wem ist das? Das war von ihm selber. Das passiert naturgemäß, wenn man mehrere tausend Songtexte verfasst, bei mir genauso. Noch schlimmer ist dabei allerdings, wenn man ein neues Album anpeilt, dann guckt man die ja nicht alle wieder durch, sondern nur so die letzten 200 vielleicht, die neuesten, weil die noch die neueste Dringlichkeit haben oder auch thematisch vielleicht näher am Punkt der Zeit sind. Und die vielen, die es dann nicht auf die Alben geschafft haben, die ich schon gemacht habe, die werden wahrscheinlich für immer unvertont bleiben und vielleicht landen sie eines Tages mal im Marbach-Archiv hier bei Schiller und machen den Germanisten Probleme.
Wir sind ganz nah dran, da können Sie vorbeischauen und Ihre eigenen Texte wiederfinden.
Ja, ja, vielleicht so.
Ich habe einen mal rausgesucht zur Probe, um Sie auf die Probe zu stellen in der Hinsicht.
Okay.
Und zwar hat er mich, ich möchte sagen, aufgrund meines eigenen Alters besonders gereizt. Er ist aus dem Jahr 2002, erschienen auf dem Album Wasser bis zum Hals steht mir. Und er heißt, nichts ist so erbärmlich wie die Jugend von heute.
Ach so, ja, das weiß ich natürlich noch genau, weil ich da auch mit jungen Rappern mit Migrationshintergrund zusammengearbeitet habe. Die vergesse ich natürlich nicht so. Ich dachte, Sie meinen die vielen, die in meinen Aktenordnern verschwunden sind.
Sowohl also als auch. Die veröffentlichten sind ja auch schon durchaus einige.
Da ja,
sind
ja.
Viele zusammengekommen.
An den kann ich mich natürlich erinnern, klar.
Die Frage, die jetzt folgt, würden Sie das heute noch so veröffentlichen in der aktuellen Zeit?
Noch mehr denn je.
Noch mehr denn je, okay.
Ich halte die Vogue-Bewegung schon im Ansatz für gescheitert, weil es schon mit einem falschen englischen Wort beginnt. Vogue heißt nämlich nicht wach.
Ja, ja.
Und ich halte sie für hysterisch und für neomittelalterlich und tollwütig und für Sprachschänder und für Sprachterroristen und Stalinisten. Und man kann natürlich der Jugend immer zubilligen mit dem Amüsement des Alters. Es ist besser, sie engagiert sich für irgendwas als für gar nichts. Aber in dem Fall lieber für gar nichts.
Da fand ich in diesem Fall die Zeile interessant. Ihr findet alles in Ordnung oder viel zu kompliziert. Ihr habt euch höchstens für die eigene Verdauung engagiert. Das hat sich bei mir irgendwo festgesetzt. In der Sicht. Sehr bleibend auf jeden Fall. Und wie viel ist Ihrer Lieder letzten Endes vielleicht wieder zeitlos?
Also, ich hatte ja gehofft, dass meinen drei Kontrahenten in dem Lied, in dieser verbalen Battle, wirklich etwas einfällt, um mich zu widerlegen. Aber sie haben mich ja eigentlich nur beschimpft. Also widerlegen konnten sie mich nicht.
Ja, dieses Wiederkehrende widerspricht mir.
Das finde ich ein bisschen schade.
In der Tat. Lassen Sie uns ein bisschen in Ihre eigene Jugend hineingehen. Denn so wie ich gelesen und gehört habe, war Ihr eigenes Elternhaus nicht ganz so musikalisch. Woher kommt denn diese Begeisterung für Musik? Sind Sie der Musik in die Arme gelaufen oder andersherum?
Doch, das war sie schon. Mein Haushalt zu Hause war musikalisch. Mein Vater spielte Geige, wenn auch nicht besonders gut. Meine Mutter Klavier, wenn auch nicht besonders gut.
Also in einem anderen
Sinne. Man hört klassische Musik, wie das in einem Lehrerhaushalt der 50er, 60er, 70er Jahre so üblich war. Große Schwäche meines Vaters waren Operetten. Also insofern war Musik schon da und in ganz bescheidenem Ausmaß wurde auch sowas wie Hausmusik doch noch gemacht. Aber ich habe eben das große Glück gehabt, dass ich 13, 14, 15 war, in der besten Zeit, die Rockmusik jemals auf diesem Planeten gehabt hat. Sie wird sie auch nie wieder haben in dieser Form. Ich habe mir von meiner Oma Sgt. Pepper gewünscht von den Beatles, als ich 11 Jahre alt war, 1967. Und einen besseren Einstieg in die Rockmusik kann es wohl kaum geben. Viele bezeichnen sie als die beste Rockplatte der Weltgeschichte. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber oben mitspielen tut sie auf jeden Fall. Und von dem Augenblick an, wo ich diese Platte in den Händen hatte, war ich verloren.
Okay, soweit also die musikalische Komponente. Bei Ihnen kommt noch die politische letzten Endes hinzu, die beobachtende, was sich gesellschaftlich so tut. Wie kam das zu Ihnen letzten Endes? War das auch geweckt worden, vor allem durch Ihre persönliche Hintergrundgeschichte, Ihre Familie? Ihr Vater war bei der SS, da entsprechend auch lange in Kriegsgefangenschaft. War das vorbestimmt, dass Sie politisch werden mussten, als Kind und als Erwachsener später?
Ich empfinde mich nicht als besonders politisiert. Ich beobachte, was um mich herum geschieht. Das kommt einfach durch das Schreiben. Mhm. Wenn man schreibt mit einem gewissen, sagen wir doch ruhig mal, literarischen Anspruch, kann man die Wirklichkeit ja nicht ganz ausblenden. Dann kommt sie irgendwann ins Visier. Und sicherlich hat da als Lebenshintergrund eine Rolle gespielt, das besondere Schicksal meiner Familie mit Nazizeit, Nachkriegszeit, Gefangenschaft, Leben in, wenn man so will, zwei Diktaturen. Mhm. Das hat es bei anderen auch gegeben, die nicht Schreiber geworden sind, aber es hat sicherlich das Schreiben unterstützt, ja.
Nun kritisieren Sie ja auch bei anderen Künstlern oder besser gesagt Interpreten dieser Zeit, dass sie sehr apolitisch wären. Und ich denke, deswegen fallen Sie vielleicht auch als besonders politisch auf im Vergleich letzten Endes.
Ich glaube, das ist eine Sache meiner Generation. Also die Generation Grönemeyer, Niedecken, Westernhagen, Kunze. Wir waren an vielen Dingen interessiert, die damals, als wir jung waren, die Menschheit umgetrieben haben. Mhm. Und ich wundere mich, und ich vermute, dass es meinen altersgleichen Kollegen auch so geht, ich weiß es nicht, ich wundere mich ein bisschen über die Weltfremdheit der heute jungen Sänger und Sängerinnen eigentlich auch, die Wirklichkeit, das, was uns alle beschäftigt und jeden Tag quält, kaum in ihre Lieder reinlassen. Ein Grund ist mir natürlich klar, Angst. Angst, einen Fehler zu machen, Angst, von der Plattenfirma weggeworfen zu werden, wenn das nicht sofort ein Hit wird, klar. Wir hatten damals mehr Zeit, uns zu entwickeln. Aber wenn man etwas werden will in diesem Gewerbe und etwas bleiben will, wenn man eine Spur hinterlassen will und ein Künstler werden will und nicht nur ein kurzzeitiger Geldkassierer, dann muss man schon auch was wagen.
Das tun Sie letzten Endes. Sie waren aber von Grunde auf ein sehr schüchterner Junge, haben Sie schon oft erzählt und oft gesagt. Wie wird aus einem solchen Jungen, der doch eher zurückhaltend in sich gekehrt ist, ein Rockmusiker, der sich auf die Bühnen dieses Landes hinauswagt? Kann man das erklären?
Ja, klar. Dadurch, dass man das mal gewagt hat und dafür eine Resonanz bekommen hat.
Ah, okay. Konditionierung.
Wenn die Leute das dann würdigen und sagen, ja, das ist ein Sprung ins kalte Wasser, der hat sich gelohnt. Für dich und für uns auch. Und du hast uns ja was mitzuteilen. Dann ist das wie ein Befreiungsschlag, dann macht man weiter.
Hat dieses erste Mal dann Überwindung gekostet oder wann war dieses erste Mal?
Na, dieses erste Mal, das Überwindung kostet, dauert mindestens 10 Jahre.
Oh, okay.
Also, ich bin jetzt 41 Jahre beruflich dabei und sicher hatte ich früher jahrelang auch beträchtliches Lampenfieber. Mhm. Das ist irgendwann segensreicherweise mit den Jahrzehnten geringer geworden, durch Routine, durch Berufserfahrung, die es auch in diesem Beruf natürlich gibt. Aber am Anfang war das eine große Überwindung, klar.
Aber ein Restlampenfieber ist noch da, auch heute wieder?
Nö.
Eigentlich gar nicht mehr?
Nö, bei Solo so gut wie nicht. Also da fühle ich mich so natürlich, als wenn ich einfach nur den Raum wechsle und in ein anderes Wohnzimmer gehe. Morgen treffe ich meine Band. Die Bandproben haben heute schon begonnen. Die haben ohne mich angefangen, weil ich hier heute noch einen Auftritt habe.
Die Bietigheimer sind schuld.
Und da werde ich dann, wenn die Tournee losgeht mit meinen Leuten, am ersten Abend in Halle an der Saale wieder Lampenfieber haben, weil da so viele Leute sind und da so viel schiefgehen kann. Ja? Das ist ja nicht nur meine Fehlerquote, sondern das potenziert sich ja.
Auf jeden Fall. Und so haben Sie jetzt noch die Kontrolle heute Abend.
Also wenn heute was schief geht, bin ich selber schuld. Es sei denn, ein Rowdy reicht mir eine verstimmte Gitarre oder so. Da kann ich es dann nicht für. Aber da habe ich eigentlich doch alles in der Hand. Und Wir sind 7 Mann auf der Bühne und viele Techniker und da kann natürlich auch mehr schief gehen. Da muss sich das alles erstmal wirklich finden. Und da geht einem dann schon wieder, wie bei jeder Tour, in gewisser Weise doch ein bisschen die Flatter.
Sie haben es eben angesprochen, die Musikbranche, die Industrie, die einen heute vielleicht schneller fallen lässt als früher, aber schon natürlich zu Ihren Zeiten, als Sie angefangen haben, war es nicht einfach, industrielle Denker hinter sich zu bringen und hinter sich zu bekommen. Wie oft haben Sie in Ihrer Karriere den Satz gehört, wahrscheinlich kann man es gar nicht abschätzen, Heinz, das kannst du so nicht bringen, so nicht sagen? Vom Management, von anderen
ganz selten, Abteilungen? Ganz selten. Weil eigentlich doch alle Leute, bis auf ganz, ganz wenige schreckliche Ausnahmen, die ich aus meinem Gedächtnis gestrichen habe, mit denen ich gearbeitet habe, sehr schnell kapiert haben, dass bei mir nur was rauskommt, wenn man mich machen lässt. Mhm. Ich bin selber ein extrem kritischer Kommentierer meiner Arbeit. Also ich bin sicher mein schlimmster Kritiker und das kann man gar nicht toppen als Außenstehender. Und die meisten haben doch instinktiv begriffen, die mit mir zu tun hatten oder haben. Nur wenn der Typ macht, was er will, kommt dabei was raus. Auch etwas kommerziell Verwertbares. Mhm. Wenn der an irgendeine Leine gelegt wird und irgendeine Schablone gepresst wird, dann wird das so verkrampft, was dabei zustande kommt. Das glaubt dem ja gar keiner dann mehr.
Sehr spannend, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Sind Sie selbst kritikfähig? Das würden Sie von sich sagen,
schon,
haben Sie
ja.
gerade bestätigt in der Hinsicht. Die Kritik, in welchen Teilen Ihrer Arbeit passiert die? Am Ende im gemeinschaftlichen Arbeiten an der Komposition, ich habe es jetzt so ein bisschen rausgehört, dass die Texte, die Sie ja zuhauf verfassen im Alltag, oder besser gesagt, wenn Ihre Einfälle kommen, dass die doch eher Einzelarbeit, Soloarbeit sind und es dann bei der Musik so richtig gemeinschaftlich wird. Wie ist das?
Nee, die Musik mache ich ja auch meistens alleine.
Ah, okay.
Im Grunde ist das Stadium der Kritik das frühe, wenn die Sachen entstehen. Allerdings, wenn die Band ein Stück massiv durch Lustlosigkeit ablehnt, muss ich auch reagieren. Also das merke ich dann schon, wenn die sind dann meistens sehr höflich und sagen nicht direkt, dass sie das scheiße finden, aber wenn ich dann merke beim Proben, da geht ja gar nichts los, dann muss ich es schon selber zurückziehen.
Dann ist es unausweichlich in der Hinsicht. Ja. Sie haben das zuletzt in Ihren Interviews sehr oft erwähnt und angesprochen. Ich finde es einfach sehr interessant, wie Sie zu Ihren Einfällen kommen, zu den Texten, die Ihnen plötzlich wirklich aus heiterem Himmel herbeifliegen. Man kann es wahrscheinlich so beschreiben letzten Endes.
Ja, ich weiß nicht, wo die herkommen. Es ist irgendein Moment der inneren Aufmerksamkeit. Ich werde auf etwas aufmerksam, was mich gerade umgibt. Oder mir beim Lesen vor die Augen kommt oder beim Zuhören eines Gespräches auffällt oder beim Fernsehen, bei was auch immer. Für einen Moment hält der Film der Zeit an. Standbild. Und ich denke, was war das jetzt? Damit muss ich was machen. Und dann wird das aufgeschrieben. Meistens ist es wirklich nur ein Wort. Mhm. Oder ein Satz. Und dann wird drumherum der Rest gebastelt. Ich gucke dann, was dann damit passiert, bis der Satz irgendwie weitergeht. Und der führt mich dann auch, dieser Blick. Ich weiß auch nicht, wovon das handelt. Das weiß ich erst, wenn ich fertig bin.
Und das kann dann eben auch dieses Schicksal erleiden, wirklich in der Schublade zu landen, für viele Jahre oder für die Ewigkeit am Ende, wenn es nicht mehr herausgebessert wird für das nächste Album.
Das stimmt, aber meine Methode ist übrigens völlig normal. Also je mehr ich Interviews von anderen Autoren lese, neulich habe ich gerade wieder was von dem alten Martin Walser gelesen, dem geht es genauso beim Schreiben. Der hat das nur etwas anders ausgedrückt, aber es läuft auf das Gleiche hinaus. Man wählt diesen Beruf des Schriftstellers nicht, man wird gewählt. Dieses Zeug will gemacht werden und zwar durch diese konkrete Person. Man ist da eigentlich nur wie so eine, wie dieses Ding, was beim Erdbeben so ausschaut, Seismograf.
Ah, okay. Ja,
so ist man da eigentlich.
Ja, ja. Seit 3 Jahren sind Sie mit Ihrem Soloprogramm unterwegs.
Nee, mehr schon.
Mehr schon? Ja. Aber wie der Name schon sagt, habe ich seit 2019.
Ach so, ja. Heißt, insgesamt mache ich das jetzt seit 2015.
Ah, okay. Und das war all die Jahre für
Sie... Aber erst seit 2015.
War all die Jahre das ist ja der kein Punkt. Thema? War all die Jahre nicht in der Erwägung, das
mitzumachen? Nein, ich habe das mit Händen und Füßen zurückgewiesen, weil ich mich nicht getraut habe. Und die Erfahrung war schon sehr verblüffend ab 2015, dass die Leute auch bereit sind, mir alleine einen Abend lang zuzuhören und dabei auch sehr viel Spaß haben. Ich dachte, ich langweile die dann irgendwann und war bis dahin immer nur mit mindestens einem Begleiter auf der Bühne, mein Leben lang. Und da war ich beim ersten Mal 2015 wirklich, glaube ich, wieder nervös wie am allerersten Abend.
Hat das auch wieder 10 Auftritte, 10 Jahre, haben wir noch nicht?
Nee, es ging schneller.
Okay, wunderbar.
Ich war ja inzwischen älter und hatte etwas mehr Lebenserfahrung. Das hat nicht wieder 10 Jahre gedauert, sonst wäre ich ja immer noch am Zittern jetzt wie ein Verrückter. Aber da war ich schon fix und fertig und habe mir gedacht, na, das ist jetzt eine echte Mutprobe spät im Leben.
Okay. Das Programm heißt, wir haben es eben schon angesprochen, wie der Name schon sagt. Was sollte denn der Name Heinz-Rudolf Kunze den Menschen sagen oder was sollten sie direkt damit verbinden, wenn man am Plakat vorbeiläuft, wenn man ihn irgendwo aufschnappt? Das ist eine sehr umfangreiche Frage.
Dass etwas Besonderes auf sie zukommt, denn der Name ist ziemlich besonders. Ich habe noch nie einen Heinz-Rudolf getroffen, in meinem Leben noch nicht.
Ich jetzt gerade auch zum ersten Mal, muss ich gestehen. Von daher haben wir hier eine Premiere in der
Ich habe es mir nicht ausgesucht, meine Eltern haben mir das zugemutet, diesen Doppelnamen. Nun muss ich damit fertig werden.
Premiere auch nicht für Sie in diesem Fall in Bietigheim-Bissingen. Sie waren schon einige Male hier, im Zusammenspiel mit Pur unter anderem.
Ja.
Denn die Band Pur stammt ja aus dieser Stadt und Sie haben zu dieser Band eine vergleichsweise intensive Verbindung, wie es sie in der Popwelt, in der Musikwelt, möchte ich sagen, Pop würde sie jetzt wahrscheinlich kränken, selten gibt, diese Verbindung. Wie kam es zum ersten Aufeinandertreffen?
Wir haben so eine Art Bandfreundschaft, die Kunzes und die Purs. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe Pur als Juryvorsitzender in Osnabrück den ersten Preis ihres Lebens verliehen. Das war so ein Nachwuchsfestival. Und da haben wir uns kennengelernt und ich habe die Jury bearbeitet. Die wollte eine andere Band preiskrönen und ich habe gesagt, ihr müsst euch mal freimachen von euren persönlichen Vorlieben. Diese Typen da aus dem Süden, die haben etwas, das keine andere Band heute Abend hier gezeigt hat, nämlich die haben Biss, die haben Willen. Die wollen ganz groß werden. Und wenn ihr das nicht fühlt, dann muss ich euch zwingen als Juryvorsitzender.
Und stehen Sie auf ewig in der Schuld von Pur letzten Endes.
Nee, die von mir.
Letzten Endes. Formulierungsfehler.
Wir haben uns dann angefreundet an dem Abend und das hat nie aufgehört. Wir haben oft zusammen gespielt. Als Band haben wir manchmal Vorprogramm für sie gemacht. Ich habe mit ihnen auf Schalke als Gastsänger gesungen und viele Male auch bei Konzerten haben die uns schon besucht, auch wenn wir gar nichts beruflich miteinander zu tun hatten. Ja, das hat bis heute gehalten. Das ist eine besondere Beziehung, die man, da gebe ich Ihnen recht, nicht zu so vielen Musikern hat. Ein paar habe ich in meinem Leben gefunden, die ich so als Freunde bezeichnen würde, aber bei vielen anderen bleibt doch immer auch ein Hauch Rivalität dabei, auch wenn man den anderen schätzt oder die andere. Aber es ist nicht ganz spannungsfrei. Und da gibt es nur ganz wenige, so wie Reinhard May zum Beispiel in meinem Fall, wo man sagt, das ist Freundschaft pur. Und da sind wir schon wieder bei pur.
Genau, so kommen wir am Ende wieder aufs Gleiche hinaus. Freunde, auch für die Sie arbeiten unter anderem. Sie haben viele Texte gemacht, auch für andere Künstler.
Ja.
Also da ging es ja wirklich genremäßig in die Breite. Nicole, um nur eine zu nennen, wen hatten Sie da noch an der Angel in der Hinsicht?
Meine intensivste Zusammenarbeit war Hermann van Veen. Früher, ich weiß nicht, mehr als 20 Texte habe ich dem im Laufe der Jahre geliefert und 2 Kompositionen auch. Das hat sich leider so ein bisschen totgelaufen, weil Hermann nicht mehr so viel macht und das Wenige, was er jetzt noch tut, lieber selber schreibt. Aber das war eine lange, intensive Zusammenarbeit und ist immer noch eine große Freundschaft. Nicole wird viele überraschen, aber wir haben uns einfach kennengelernt vor ewigen Zeiten, 1982. Und ich habe sie so ein bisschen als meine kleine Schwester empfunden und definiert, weil sie eine sehr liebe Frau ist und so offen immer auf mich zugegangen ist, dass ich mich wundere, dass wir nicht schon eher zusammengearbeitet haben. Jetzt haben wir eben bei ihrem letzten Album mal 7 Texte für sie gemacht und auch Kompositionen, mein Schlagzeuger für sie komponiert, ich getextet. Und warum nicht? Wir haben versucht, ihr nicht direkt Schlager, sondern sagen wir mal Chansons zu bereiten. Und sie hat sich damit auch sehr wohl gefühlt.
Ihr Schaffen umfasst ja eine wahnsinnige Spanne. Wir haben jetzt schon so ein bisschen einen Blick geworfen auf diese 40 Jahre. Wir sind mittlerweile im 41. Jahr letzten Endes. Und Sie haben passend zu diesem Jubiläum im letzten Jahr eine Autobiografie veröffentlicht. Zusammen mit Ihrem Stuttgarter Freund Oliver Kobold, also auch hier aus dem Raum letzten Endes.
Ja, genau wie mein Produzent auch aus Metzingen ist, das ist ja auch nicht weit weg.
Also eigentlich müssen Sie sich hier besonders gut wohlfühlen.
Es ist verrückt. Ich habe jahrzehntelang diese Gegend kaum besuchen dürfen, weil hier wenig für mich los war. Und seit wenigen Jahren bin ich andauernd hier. Ich finde es toll.
Jetzt sind wir für Sie los in der Hinsicht.
Ja.
Wie hat er all diese Dinge aus Ihnen herausgekitzelt? Das ist ja doch ein umfangreiches Buch geworden. Nicht zu erschlagend, aber es ist doch wirklich, es sind 40 Jahre abgedeckt.
Oh, er hat mehr als doppelt so viel Material aus mir rausgeholt. Das Buch ist in seiner Kürze nur den Anforderungen des Verlages geschuldet, die eben ein handliches, überschaubares Buch machen wollten und nicht so einen riesigen Wälzer. Leider, wir hätten also mehr als doppelte verarbeiten können. Oliver ist ein gelernter Journalist und Interviewer und außerdem kennt er meine Sachen besser als ich selber. Und er ist einfach Profi im Fragen. Der fragt einen gnadenlos aus und setzt nach und bohrt und lässt nicht locker und hat dabei die Fähigkeit, etwas bei mir in Gang zu setzen, was ich alleine nicht hinkriegen würde. Mir alleine wäre mehr als die Hälfte von dem, was da drin steht, am Schreibtisch gar nicht mehr eingefallen. Da musste jemand schürfen und graben und bohren, dass das wieder hochkam aus dem Unterbewusstsein. Und einmal so ins Laufen gebracht, dieses Rad, dann zeitig das Ergebnis und man denkt, das hätte es ja gar nicht für möglich gehalten.
Interessant. Habe ich auch immer schon in mehreren Interviews von Ihnen gehört, in dem Buch selbst auch so ein bisschen reingelesen. Da kam doch einiges wieder zutage, was vielleicht gar nicht mehr so präsent war, wie Sie gerade letzten Endes schon gesagt haben. Zu diesem Doppelalbum, das kommt jetzt nämlich gleich, aber ich wollte noch allgemein fragen über die 40-Jahre-Spanne. Jetzt haben Sie ja quasi den aktuellen Blick wieder darauf, vieles ist wieder da, was zwischenzeitlich verschüttet war. Würden Sie sagen, Ihre Musik hat sich in diesen 40 Jahren verändert?
Ja, natürlich. Die verändert sich immer. Ich glaube, es gibt keine Stilistik der Popularmusik seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, die ich noch nicht ausprobiert habe. Keine. Vom klassischen Rock'n'Roll über den Blues. Okay, Jazz habe ich nicht gemacht, weil ich es leider nicht kann. Hard Rock, Punk, Progressive Rock, Folk Rock, Reggae, Rap, elektronische Musik. Ich habe alles probiert und meine Platten sind wirklich Chamäleons musikalisch. Und das radikal Neue für mich in meinem späten Leben wäre, wenn ich einmal eine Platte hinkriegen würde, wo alles gleich klingt. Ich freue mich drauf.
Noch haben Sie es nicht geschafft.
Nein.
Ich kann Ihnen das bestätigen. Also ich habe mich wirklich durch viele Stücke gehört, auch in der Vorbereitung. Und das ist sehr, sehr vielseitig. Und wir haben vorhin schon angesprochen, das Stück Nichts ist so erbärmlich wie die Jugend von heute ist ja auch so ein bisschen aus der Reihe gefallen damals. Durch die Zusammenarbeit.
Ja, das war auch auf einem Experimentalalbum, das mir die Plattenfirma als Spielwiese geschenkt hat. Da traut man sich dann auch besondere Sachen zu machen. Aber manche Leute sagen ja so mit Dingen wie Sicherheitsdienst auf meinem ersten Live-Album 1983, die Städte sehen aus wie schlafende Hunde, hätte ich quasi den Rap erfunden, zumindest in deutscher Form. Hört man natürlich gerne von nachwachsenden jungen Leuten.
Apropos trauen und nachwachsende junge Leute, Sie haben sich im letzten Herbst mit dieser Autobiografie zusammen etwas Besonderes getraut. Sie haben nämlich Ihre ganzen Stücke, zumindest welche, die ausgewählt wurden von Fans, in die Hände junger Produzententeams gelegt.
Ja.
War das eine schwierige Entscheidung, ein schwieriger Schritt?
Nein, es war einfach eine Willensentscheidung. Wir haben uns im Management gefragt, die und ich, was kommt dabei raus, wenn junge Leute das beleuchten auf ihre Weise? Können die damit was anfangen und wie hören die diese alten Gassenhauer? Es hat viel Freude gemacht, war ein tolles Arbeiten mit diesen jungen Leuten. Witzigerweise klingt das für mich mehr 80s, als ich 80s war. Also noch weniger Gitarren, noch mehr Synthesizer, Rhythmusmaschinen, Sequencer. Finden Sie Mabel zum Beispiel, klingt jetzt wirklich wie eine Pet Shop Boys Nummer und war ja ursprünglich eigentlich Country Rock à la Tom Petty. Und lustig, also wie die feststecken in den 80ern, die jungen Spunde.
Gibt es denn ein Stück, das Sie wirklich so gerne haben und auch in der Originalversion so mögen, von dem Sie sagen würden, das würde ich also niemals zur Überarbeitung freigeben? Oder sind Sie am Ende?
Nein.
Sehr spannend.
Warum denn nicht? Jede Überarbeitung ist doch ein Kompliment.
Würden Sie denn dann irgendwie sagen, dass Ihre Stücke vielleicht in der Form unvollendet sind und immer ergänzt werden können von Zeit zu Zeit?
Na, meine Version ist schon in sich stimmig, aber das muss ja nicht die einzige sein. Also ich freue mich doch auch über jeden, der meine Lieder nachsingt. So viele waren das bisher noch nicht, außer Dann ist mein ganzes Herz, das haben viele Leute auch in anderen Sprachen gesungen. Aber ich weiß auch gar nicht, warum die immer das genehmigen müssen beim Verlag. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass sie meinen Verlag fragen, mhm. aber solange sie korrekt angeben, von wem es ist, nämlich von mir und von Rainer Lürich, also die GEMA und die Urheberrechte ja, stimmen, ja. darf das doch aus meiner Sicht jeder machen, der will. Warum denn nicht?
Dann werde ich doch auch mal versuchen.
Ist doch, wenn man das kommerziell nutzt, muss man natürlich angeben, von wem es ist.
Klar,
damit die GEMA-Rechte ja. gewahrt bleiben. Ja? Aber ansonsten soll sich doch bitte jeder und jede daran austoben, wie sie mögen. Warum denn nicht? Ist doch schön.
Könnte dann vielleicht nie vorbeigehen. Auf diesem Doppelalbum Werdegang hat sich auch ein neuer Titel hineinverirrt letzten Endes,
ja.
der dazwischen steckt. Der heißt, wenn es vorbei ist. Und sie singen da, wenn es vorbei ist, endlich vorbei ist. Und wenn man frei ist, das wird ein Fest. Nun leben wir aktuell in einer Zeit, in der man sich von vielen Dingen wünschen würde, dass sie endlich vorbeigingen.
Ja.
Die Corona-Krise, auf die sie da anspielen, ist nur eine davon letzten Endes. Mit welchem Gefühl und welchen Gedanken gehen sie jetzt in diesen Tagen auf die Bühne abends?
Damit, dass ich wieder mal sehr dankbar bin, dass ich so einen Beruf habe, in dem ich zumindest für etwas mehr als 2 Stunden mich so konzentrieren muss auf meine Worte und Lieder, dass ich die Schrecklichkeiten der Welt vergessen kann für diese Zeit. Obwohl, das klingt jetzt idiotisch paradox, sie ja sogar thematisiert werden. Mhm. Ich bin aber dann für diese Zeit ein Schauspieler, ich bin wie in einer Rolle, ich muss meine Sachen performen und bin dadurch von dem Realitätsdruck entlastet für diese Zeit, der sonst natürlich auf mir liegt. Und ja, ich habe neulich einen Artikel gelesen, dem stimme ich hundertprozentig zu. Wir können ja noch gar nicht sehen im Moment, welche langfristigen seelischen Schäden diese 2 Jahre Corona mit den Menschen angerichtet haben. Und wenn dann jetzt noch dieser Krieg in Europa dazu kommt, natürlich gab es früher immer schon Kriege, wollen wir nicht vergessen. Aber dieser hier ist doch ein bisschen mulmiger, weil näher. Natürlich hätte es auch genügend moralische Gründe gegeben, sich über Afghanistan, Irak und andere Kriege auch aufzuregen. Ich habe neulich mal ein sehr böses Bild auf Facebook gesehen, das ich aber sehr brillant fand. Da waren
Sie auf Facebook? Zwischenfrage?
Ja, ab und zu hat mir jemand gezeigt. Da waren 3 amerikanische Präsidenten zu sehen und darunter stand, diese Herren haben in den letzten 25 Jahren 20 Millionen Menschen überfallen und ermordet und keiner geht auf die Straße. Das heißt nicht, dass ich Putin rechtfertigen will, aber es gab auch anderswo schon Überfallkriege auf dieser Welt, nicht zu knapp. Und ja, das ist schon natürlich beklemmend und ich möchte nicht in der Haut deutscher Regierender im Moment stecken. Also das ist ein Eiertanz in der Politik. Man muss sich einerseits Feigheit vorwerfen lassen, andererseits muss man vorsichtig balancieren, um diesen Irren da nicht noch mehr zu reizen.
Um Sie noch ein letztes Mal zu zitieren hier an dieser Stelle. Abschied muss man üben. Ich hoffe, wir bekommen dazu Gelegenheit, das noch zu üben beim nächsten Wiedersehen im Herbst im Theaterhaus in Stuttgart. Ich habe es eben schon mit Ihrer Managerin besprochen. Da stehen noch ein paar Termine an. Die neue Tournee oder neue Tournee. Sie war mal neu, jetzt ist sie 2 Jahre lang verschoben worden.
Ja, der war für halt uns ist sie immer noch neu.
Von daher viel Spaß mit den neuen, mittlerweile alten Songs.
Ja.
Eine gute Zeit und vielleicht könnten Sie zum Schluss noch unseren Patientinnen und Patienten in den Kliniken hier im Kreis einen kleinen Gruß, irgendeine Botschaft mit auf den Weg geben.
Ja, hallo. Ihr lieben Bettlägerigen. Und Bettläge, wie nennt sich das? Bettlägerinnende?
Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Erfinden Sie irgendwas. Das hat man da auch getan.
Ihr lieben Bettliegende, hallo, ich grüße euch. Hier ist Hans-Rudolf Kunze. Ich hoffe, es geht euch bald wieder besser, egal was ihr habt. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich langweilig ist, im Krankenhaus liegen zu müssen und auf Genesung zu warten. Und ich hoffe, wir haben euch ein paar kurzweilige Minuten bereitet und euch für eine kleine Weile eure Beschwerden vergessen lassen. Gute Besserung allerseits.
Herr Kunze, ich danke. Mir war es schon heute ein Fest.
Vielen Dank.
Wunderbar. Dankeschön.